Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmbek Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe.
Ich liebe Großstädte. Großstädte faszinieren mich. Eine der liebsten Sachen, die ich im Urlaub mache, ist, mir einen großen Kaffee zu kaufen und im Ausland in irgendeiner Großstadt durch die Innenstadt zu laufen. Nicht in der U-Bahn, nicht im Bus, nicht im Taxi, nicht im Uber, sondern zu laufen, das zu spüren, zu riechen, zu wahrzunehmen, wie diese Stadt ist. Und es gibt in meinem Handy einige lustige Selfies von mir mit Sonnenbrille und so einem Kaffee in irgendeiner Stadt. Ich liebe Großstädte, diese Orte faszinieren mich. Und eine Sache, die mich fasziniert, oder eine Frage, über die ich sehr gerne nachdenke, und das ist eine Frage, über die denke ich nach als Pastor, aber über die denke ich auch nach als Christ, als ganz normaler Nachfolger von Jesus in meinem Alltag, ist, was heißt es, in einer Großstadt Glauben zu leben? Wie sieht es aus, in einer Großstadt zu glauben? Was heißt es, als Christ zu leben in einer vielfältigen und diversen und vielschichtigen und wunderschönen und gleichzeitig an so vielen Ecken und Enden auch zerrissenen Stadt wie Hamburg? Was heißt es, als Christ in so einer Stadt zu leben? Und das Schöne ist, wenn wir uns diese Frage heute stellen, wie Glaube in der Großstadt aussieht, dann haben wir Vorbilder in der Bibel, auf die wir schauen können und gucken können, wie Leute zu früherer Zeit ihren Glauben in Großstädten gelebt haben. Denn manche von euch wissen das vielleicht, die Geschichte des Christentums, die ersten Jahre und Jahrzehnte des christlichen Glaubens sind quasi eine Geschichte von Glauben in Großstädten. Ja, der christliche Glaube hat sich maßgeblich durch Großstädte im Römischen Reich ausgebreitet. Jerusalem, Ephesus, Korinth, Athen, Rom. Und wir können an ganz vielen Orten sehen, wie Christen in einer Großstadt ihren Glauben gelebt haben. So eine Gemeinde, die mich dabei ganz besonders fasziniert, und es ist so, wenn ich mir eine Gemeinde im Neuen Testament aussuchen dürfte, wo ich gern dabei gewesen wäre, dann wäre das diese, dann wäre das die Kirche in Antiochia. Die Gemeinde in Antiochia. Weil in Antiochia sehen wir, was es heißt, eine christliche Gemeinschaft in einer Großstadt zu sein, die eine Kirche für die Stadt ist. Die nicht nur, wir sind zufällig in Hamburg und hier, sondern die bewusst eine Kirche für die Stadt ist. Und das möchte ich gerne heute mit euch anschauen. Und ich glaube, dass wir alle hier einiges lernen oder Interessantes entdecken können. Wenn du schon länger Christ bist und hier in die Christusgemeinde schon lange kommst, dann glaube ich, wirst du einige wertvolle Punkte entdecken können, wie wir als Kirche in der Stadt leben und wirken könnten, in einer Stadt wie Hamburg. Und wenn du hier bist und du dich gerade so ganz neu mit dem christlichen Glauben befasst, dich vielleicht mal so ein bisschen vorsichtig rantastest, erstmal schön, dass du da bist, dann glaube ich, wirst du einiges entdecken können in diesem Bibeltext heute, was Kirche eigentlich ausmachen sollte, worum es bei Gemeinde eigentlich geht. Okay? Lass uns die Kirche in Antiochia einmal anschauen und sehen, was es heißt, eine Kirche für die Stadt zu sein. Und wir machen das in drei Schritten. Wir sehen einerseits eine Kirche für die Stadt, eine Kirche für andere und eine Kirche mit einem klaren Zentrum. Ja? Eine Kirche für die Stadt, eine Kirche für andere, eine Kirche mit einem klaren Zentrum. Also lass uns mal einsteigen. Was war das für eine Gemeinde? Und um das zu verstehen, müssen wir uns erstmal anschauen, was Antiochia für eine Stadt war. Und sie war eine Stadt, die, finde ich, gar nicht so unähnlich ist zu Hamburg. So, Antiochia lag in Syrien und sie war im ersten Jahrhundert eine aufstrebende, blühende Metropole. Sie war die drittgrößte Stadt im Römischen Reich, nach Rom und Alexandria. Absolute Metropole, mehrere hunderttausend Einwohner. Und es war eine Stadt, die für ihre Schönheit bekannt war. Ja, sie haben nicht gesagt, schönste Stadt der Welt, sondern Königin und Perle des Ostens. Klingt auch nicht schlecht. Es war dazu eine Stadt, die unglaublich international und multikulturell war. Die Stadt wurde von einem General von Alexander dem Großen gegründet. Das heißt, es gab griechische Bevölkerung. Später wurde die Stadt von den Römern erobert. Es gab Römer in der Stadt. Aber sie war so an der Schnittstelle zwischen dem griechisch-römischen Reich und der orientalischen Welt. Das heißt, wir hatten Einwohner aus Syrien, Phönizien, Ägypten, Indien und China. Ihr alle in dieser Stadt. Absolut multikulturell, multiethnische Stadt. Und all diese Gruppen brachten jetzt ihre Götter und ihre Glaubens- und Überzeugungen, ihre Weltanschauungen in diese Stadt. Es gab Tempel ohne Ende, absolute religiöse Vielfalt. Die Stadt hatte ihre eigene Version der Olympischen Spiele. Ja, die hatten es geschafft. Und sie hatten ein großes Rotlichtviertel mit Tempelprostitution. Gar nicht so anders als Hamburg heute. So, und in dieser Stadt war jetzt eine junge christliche Kirche entstanden. Und das war eine Kirche, die nicht nur eine Kirche in Antiochia war, sondern es war eine Kirche für Antiochia. Was meine ich damit? Und ich möchte euch gerne ein paar Details zeigen aus diesem Text, die man vielleicht zuerst überliest, die uns zeigen, warum das wirklich eine Kirche für diese Stadt war. Okay? Und das erste Detail finden wir in Kapitel 11, Vers 20, wo uns beschrieben wird, wie diese Gemeinde gegründet wird. Da steht: doch einige von ihnen, Männern von Zypern und aus der Gegend von Cyrene, wandten sich, als sie nach Antiochia kamen, auch an die nichtjüdischen Einwohner der Stadt und verkündeten ihnen das Evangelium von Jesus, dem Herrn. Also diese Leute kommen nach Antiochia und sie fangen an, der nichtjüdischen Stadtbevölkerung, also dieser multikulturellen, aufstrebenden, multiethnischen, diversen Stadtbevölkerung von Jesus zu erzählen. Und sie verkünden Jesus als, ihr habt es gehört, sie verkünden Jesus als den Herrn. So. Wenn man länger Christ ist und einem diese Sprache von Jesus ist der Herr oder der Herr Jesus vertraut ist, man liest da einfach drüber. Ist überhaupt nichts Besonderes. Das ist aber sehr besonders hier an dieser Stelle. Warum? Davor in der Apostelgeschichte, seit die christliche Kirche überhaupt erst entstanden war, hatten auch schon mehrere Leute von Jesus gepredigt, Jesus verkündet in verschiedenen Orten. Aber sie hatten immer zu Juden gesprochen. Immer. In Jerusalem, in den Orten drumherum oder auch in anderen Städten, immer zu der jüdischen Bevölkerung. Und sie hatten Jesus immer gepredigt als den Messias. Ja, der Inhalt ihrer Predigt war immer gewesen, zu zeigen, dass Jesus der Retter ist, auf den die Juden seit Jahrhunderten gewartet hatten. Jesus als den Messias zu predigen. So, aber jetzt kommen diese Männer nach Antiochia und das Evangelium wird zum ersten Mal gepredigt für eine vielfältige, diverse Stadtbevölkerung, von denen die allermeisten mit diesem Begriff des Messias überhaupt nichts anfangen können. Und sie predigen Jesus als den Herrn. So, und der Herr, das griechische Wort dafür war Kyrios. Und das war sowohl das Wort, das verwendet wurde für einen Herren, einen einflussreichen Herrscher oder auch einen göttlichen Herrscher. Der römische Kaiser, wir sind im Römischen Reich hier, ja? Der römische Kaiser ließ sich als Kyrios verehren, als göttlichen Herrscher. Und jetzt treten die Männer auf und überlegen, wie können wir Jesus verständlich machen, wer er ist. Und sie sagen, es gibt einen größeren Herrscher. Jemand mit weitreichenderer Macht als selbst der römische Kaiser. Ein wahrer Herr, der wirkliche Macht hat. Und das ist Jesus. So, was machen sie hier? Sie predigen Jesus auf eine Art und Weise, dass die Stadt es verstehen kann. Sie knüpfen an die Kategorien und Begriffe von Antiochia. Das heißt, von Anfang an war die Kirche in Antiochia, diese Gemeinde, eine Gemeinde, die über Jesus gesprochen hat auf eine Art und Weise, die verständlich war, die keine Insiderbegriffe verwendet hat, sondern die in die Sehnsüchte, in die Themen der Stadt hineingesprochen hat. Eine Kirche für die Stadt. Das ist das erste Detail. Das zweite Detail sehen wir in Kapitel 13. Da wird uns ja das Leitungsteam dieser ersten Gemeinde vorgestellt. Ja? Und da lesen wir, in der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Barnabas, Simeon, genannt der Schwarze, Lucius aus Cyrene, Manaen, der zusammen mit dem Fürsten Herodes aufgewachsen war, und Saulus. So, in dieser multikulturellen und multiethnischen, vielfältigen und diversen Stadt besteht das Leitungsteam aus Barnabas aus Zypern, dann Lucius aus Cyrene. Cyrene lag an der nordafrikanischen Küste. Simeon, der Schwarze genannt wurde. Warum? Weil er schwarz war, sehr wahrscheinlich, und aus einem afrikanischen Land stammte. Also wir haben Zypern, nordafrikanische Küste, ein afrikanisches Land. Dann haben wir Saulus aus Syrien und Manaen aus Israel, aus der politischen Elite. Wir haben in dieser multikulturellen Stadt ein multikulturelles und multiethnisches Leitungsteam, das eng und liebevoll zusammenarbeitet. Und wir können davon ausgehen, dass die Gemeinde genauso divers war wie ihr Leitungsteam. Das heißt, wir haben hier eine Gemeinde und wir haben ein Leitungsteam, das einer multikulturellen Stadt zeigt. So eng, so liebevoll, so brüderlich, so vertraut könnte die Gemeinschaft all dieser verschiedenen Gruppen aussehen, wenn wir Jesus kennen. Es ist eine Gemeinde, die der Stadt widerspiegelt, wie die Stadt sein könnte. Ja, eine Gemeinde, die der Stadt zeigt, wie die Gemeinschaft in der Stadt aussehen könnte. Eine Kirche für die Stadt. Und schließlich ein drittes noch. Ein drittes Detail, das wir sehen, und das ist in Kapitel 11, Vers 26. Hier in Antiochia wurden die Jünger des Herrn zum ersten Mal Christen genannt. Ist doch interessant, oder? Das Wort Christen kommt aus Antiochia. Und es heißt hier, sie wurden genannt. Es war kein Name, den sie sich selbst gegeben haben. Wenn man durch das Neue Testament liest, dann sieht man, dass Christen sich selbst ganz unterschiedlich bezeichnen. Als Geliebte, Heilige im Herrn, Nachfolger, Jünger und so weiter. Aber nicht selbst als Christen. Christen war ein Name, den ihnen die nichtchristliche Stadtbevölkerung von Antiochien gegeben hat. So, was der Name genau bedeutet, das schauen wir uns nachher noch an. Aber mein Punkt hier ist folgendes. Diese Gruppe, diese christliche Gemeinschaft, diese Kirche war so präsent und sichtbar in der Stadt, dass man einen Namen für sie brauchte. Ja, dass die Leute haben sich gefragt, wer ist diese Gruppe? Wer sind sie, die das tun? Wer ist das? Das sind Christen. Das sind Christen. Sie waren so sichtbar, dass man einen Namen für sie brauchte. Ja, also wir haben hier in Antiochia eine Gemeinde, eine christliche Kirche, die eine Kirche für die Stadt ist, die auf eine Art und Weise über Glauben spricht, die verständlich ist und in die Themen der Stadt hineinspricht. Eine Gemeinde, die so vielfältig ist wie die Stadt und der Stadt zeigt, wie die Stadt sein könnte. Und eine Gruppe, die so präsent ist im Leben der Stadt, dass man einen Namen für sie braucht. Sie sind eine Kirche für die Stadt. Und ich finde, das Ganze wirft doch für uns heute hier in Barmbek Süd ein paar Fragen auf. Oder es fordert uns heraus. Ein paar Fragen, die sich nicht in 5 Minuten beantworten lassen, aber die wichtig sind. Sind wir, diejenigen von euch, die sagen, dass ihr Christen seid und Jesus folgt, sind wir in der Lage, der Stadtbevölkerung von Hamburg Jesus auf eine Art und Weise zu erklären, die in ihre Themen reinspricht? Sind wir sprachfähig? Wenn jemand zu dir sagt, ey, du gehst doch sonntags in den Gottesdienst, hast mal erzählt bei der Kaffeepause auf der Arbeit, was glaubt ihr denn so? Kannst du etwas anderes sagen, als dass Jesus das geschlachtete Passahlamm auf dem Thron ist? Sind wir in der Lage zu erklären, wer Jesus ist, sodass es in die Themen unserer Stadt hineinspricht, in die Sehnsucht nach einem erfüllten Leben, in die Sehnsucht nach Ruhe in einer hektischen Stadt, in die Sehnsucht nach Gerechtigkeit und Frieden in unserer konfliktzerrissene Zeit gerade? Sind wir in der Lage zu zeigen, wie Jesus damit zu tun hat? Können wir ihn als Kyrios predigen in die Themen unserer Stadt? Das Zweite ist, sind wir eine Gemeinschaft, die der Stadt zeigt, wie die Stadt sein könnte? Und Leute, eine Sache, die mich so ermutigt hat von unserem Sommerfest vor 2 Wochen, war, dass eine Familie aus dem Stadtteil, die wir eingeladen hatten, die wir von der Kita kennen, so am Ende gesagt hat, ey, es war so schön, weil da war so eine tolle Atmosphäre hier, wie Menschen miteinander umgehen, wie die ganzen Generationen zusammenkommen. Die haben gesagt, wir haben die Liebe gespürt. Und ich denke, ja, wie cool, was für ein toller Anfang, zu sagen, ey, so könnte die Stadt sein, so eine Gemeinschaft, so ein Miteinander könnte es geben. Das ist ein toller Anfang, aber Leute, wo könnten wir weitergehen? Wo könnten wir hier Grenzen überwinden, die in der Stadt nicht überwunden werden? Sodass hier Leute liebevoll als geistliche Geschwister zusammenkommen, die in der Stadt vielleicht nichts miteinander zu tun hätten. Wie können wir da weiter reindrücken und pushen, dass wir sagen, wir geben uns nicht zufrieden, ein netter kleiner Haufen zu sein, sondern wir wollen widerspiegeln, wie die Stadt sein könnte. Und eine dritte Frage noch, ich gebe euch einfach herausfordernde Fragen mit, ist, sind wir so sichtbar und präsent in der Stadt, dass man einen Namen für uns bräuchte, wenn es den Namen Christen noch nicht gäbe? Sind wir so transparent und präsent mit unserem Glauben in der Stadt? Lieben wir diese Stadt? Nehmen wir am Leben der Stadt teil? Wissen wir, was läuft in der Stadt? Wissen wir, was die Themen sind? Sind mittendrin? Sind wir präsent mit unserem Glauben? Oder ist die Realität doch so, dass wir eigentlich die ganze Zeit nur mit Gemeindeleuten abhängen, wenn es gerade nicht anders sein muss? Teilen wir unser Leben mit Leuten, die ganz andere Weltanschauungen haben als wir und haben enge Freundschaften? Sind wir präsent? Also wie könnte das aussehen, dass wir als Christusgemeinde Barmbek Süd eine Kirche für die Stadt werden? Wir wollen lernen, über Jesus zu sprechen auf eine Art und Weise, die verständlich ist. Wir wollen etwas widerspiegeln von dem, wie eine Gemeinschaft sein kann, wie die Stadt sein könnte. Und wir wollen präsent sein im Leben dieser Stadt. Das sehen wir in Antiochia. Sie waren eine Kirche für die Stadt. Aber da hört es nicht auf. Sie waren nicht nur das, sondern sie waren auch eine Kirche für andere. So, was meine ich damit? Und das ist unser zweiter Gedanke, eine Kirche für andere. Die Gemeinde in Antiochia hat sich entwickelt und ist schnell gewachsen. So, da wurde schließlich Barnabas zu ihnen gesandt aus der Gemeinde in Jerusalem. Barnabas hat vor Ort gewirkt, mitgeleitet, mitgearbeitet. Und er hatte so einen prägenden, reifen Charakter, dass durch seinen Charakter und seine Arbeit die Gemeinde weitergewachsen ist. Leute haben Jesus kennengelernt. Und dann hat Barnabas schließlich Paulus dazu geholt. Wahrscheinlich, weil er wusste, hier ist eine große Gemeinde mit vielen jungen Christen. Wir brauchen jemanden, der sie lehrt, der sie weiterbringt in ihrer Nachfolge. Paulus ist perfekt dafür. Also hat er Paulus geholt. Und diese beiden, Barnabas und Paulus, haben jetzt gemeinsam in dieser Gemeinde in Antiochien gewirkt. Das heißt, für diejenigen von euch, die das Neue Testament gut kennen, wir haben hier zwei der prägenden Figuren des Neuen Testaments. Zwei der prägenden Figuren der frühen Kirche, die gemeinsam im Leitungsteam dieser Gemeinde in Antiochien arbeiten. Was für ein Segen. So, aber dann kommt der Moment in Kapitel 13, Vers 1. Kapitel 13, Vers 2, meine ich. Lesen wir Folgendes. Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, also Gott selbst, die dritte Person der Dreieinigkeit, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Ja, also die Gemeinde ist zusammen, sie dient Jesus, sagen sie, mit Gebet und Fasten. Also es ist wahrscheinlich ein öffentlicher Gottesdienst, sie sind in der Anbetung, sie singen. Und vielleicht war das so ein Moment, so stelle ich mir das vor, wo sie vielleicht geschaut haben, gibt es Eindrücke, die der Heilige Geist hineinsprechen möchte, so wie wir das öfters machen oder wie wir das im Abendgottesdienst auch oft machen. Und dann entsteht irgendwie die Überzeugung, und wir wissen nicht genau wie, dass Gott sagt, sendet Paulus und Barnabas aus. Und was machen sie? Sie beten weiter, heißt es, nach weiterem Beten und Fasten. Sie prüfen das wahrscheinlich. Ist das wirklich ein Impuls von Gott, der hier gerade gesprochen hat? Sie prüfen das. Und was tun sie dann? Sie lassen sie gehen. Sie senden sie aus, damit an anderen Orten christliche Gemeinschaften entstehen können und Leuten von Jesus hören. Sie senden zwei der prägenden Figuren des Neuen Testaments, der frühen Kirche, zwei ihrer prägendsten Leiter, senden sie aus. Sie sagen nicht, oh, aber ey, der Status quo, das ist gerade richtig toll. Endlich bin ich mal in der Gemeinde, wo ich alles bekomme, was ich immer haben wollte. Wir haben mit Barnabas so einen richtig tollen pastoralen Leiter, ja, so ein Ermutiger wird er auch genannt. Wir haben einen tollen Lehrer mit Paulus, ist richtig gut gerade, ich werde so toll versorgt, die Gemeinde ist so richtig schön. Und auch außerdem mit so einem Leitungsteam könnten wir doch jetzt die wichtigste und größte Gemeinde hier in der ganzen Region werden, ja, und alle werden auf uns schauen. Sagen sie nicht. Sondern sie verstehen, die gute Nachricht von Jesus ist, die Nachricht von Gottes Liebe, die da zu uns kommt, ist eine Bewegung, die weitergehen soll an andere Orte, in andere Gemeinden, damit andere Leute von Jesus hören. Sie halten nicht am Status quo fest, wie toll der auch immer gewesen sein soll, sondern sie schicken sie los. Ja, hier war eine Gemeinde, die sich selbst als Teil einer Bewegung gesehen hat. Ja, dass das Evangelium weitergeht. Eine Gemeinde, die sich nicht um sich selbst gedreht hat. Und das ist so eine wichtige Herausforderung für jede Kirche, zu jeder Zeit und auch für uns heute. Weil Leute, es geht so schnell, dass eine christliche Gemeinde anfängt, sich um sich selbst zu drehen. Und dass wir auf Kirche oder auf Gemeinde vor allem dann durch den Blickwinkel schauen, passt das zu dem, wie ich mir das alles wünsche und vorstelle? Gefällt mir die Musik, gefällt mir die Gemeinschaft, gefallen mir die Angebote, gibt es was für meine Altersgruppe, gefällt mir die Predigten, hat der Pastor was Gutes oder was Doofes gesagt und so weiter. So, so schnell drehen wir uns um uns selbst und schauen nur, ob das mir passt, ob der Status quo gut ist und wir verlieren diese Bewegung aus den Augen. Und Leute, immer wenn das passiert, wird Kirche quasi von der Dynamik her wie so ein Karussell. Ja, und was ich damit meine, ist Folgendes. Ich habe 4 Kinder. Das heißt, ich habe in den letzten Jahren wirklich viel Zeit auf Spielplätzen verbracht. Und auf Spielplätzen begegnet einem immer wieder folgende Szene. Vielleicht könnt ihr euch reinfühlen. Ihr kennt diese kleinen Karussells, die es da gibt. Und jetzt stellen wir uns mal vor, da sitzen so 4 Dreijährige in dem Karussell. Und irgendein so leicht überambitionierter Vater hat das Ding richtig schnell gemacht. Ja, ihr kennt die Szene, ihr wisst, wie es läuft. Und die Dreijährigen, die sitzen da drin und jauchzen und jubeln und haben die Zeit ihres Lebens. Und jetzt sagen wir mal, dass ein anderer Dreijähriger auf dem Spielplatz das sieht und denkt, das sieht nach Spaß aus. Und ich laufe da jetzt mal hin und versuche da drauf zu springen. So, manche sind schon so ein bisschen, tu es nicht. Das wird im wahrsten Sinne des Wortes eine relativ abstoßende Erfahrung werden. Ja? Leute, und genauso ist es mit Kirche. Wenn Kirche anfängt, sich um sich selbst zu drehen, und manche Kirchen können sich auch richtig schnell um sich selbst drehen. Richtig viel Programm und da geht richtig was und das Action und da ist immer was los. Aber wenn Kirche anfängt, sich nur um sich selbst zu drehen, wird sie für Leute, die sich neu für den Glauben interessieren, neu das entdecken wollen, kann sie sehr abstoßend und schmerzhaft werden, weil überhaupt kein Blick nach außen ist, sondern man sich nur um sich selbst und seine Themen dreht. Und hier haben wir in Antiochien eine Gemeinde, die sich nicht um sich selbst dreht, sondern die bereit ist, diese Bewegung des Evangeliums mitzugehen, Leute auszusenden, ihre besten Leiter auszusenden, damit an anderen Orten Leute von Jesus hören. Und liebe Christusgemeinde Barmbek Süd, ich möchte euch herausfordern und ermutigen, dass wir uns nicht um uns selbst drehen, sondern dass wir unsere Geschichte als Gemeinde weiterschreiben. Denn wisst ihr was? Diese Geschichte aus Antiochien, das ist unsere Geschichte. Das ist unser Erbe. Mitte der 1960er Jahre, 1965 war es, glaube ich, hat diese Gemeinde hier ihren ersten Pastor angestellt. Ein junger Mann, der Rainer Tuczynski hieß. Und Rainer hat über 30 Jahre hier in der Gemeinde als Pastor gedient. Und dann, wenige Jahre vor seinem Ruhestand, Mitte der 90er, gab es einen besonderen Moment in der Geschichte dieser Gemeinde, nämlich dass Rainer und seine Frau Uschi und die ganze Gemeindeleitung wie in Antiochien so das Gefühl hatten, dass so eine Überzeugung gewachsen ist, dass sie Rainer aussenden sollen in eine Gemeindegründung nach Lüneburg. Sie hatten auch einen Vikar gehabt, aber den hatten sie gerade nach Nordrhein-Westfalen geschickt. Und was haben sie gemacht? Sie haben nicht gesagt, ja, aber das ist so schön gerade, dass wir jetzt endlich einen Pastor mit 30 Jahren Diensterfahrung haben, nicht so jüngere Leute, der so erfahren ist und es so gut macht. Oder, und wer soll uns denn dann leiten? Und Rainer hat nicht gesagt, ey, komm, die paar Jahre bis zum Ruhestand, die sitze ich hier gemütlich ab, wo ich immer war. Was haben sie gemacht? Sie haben sie gehen lassen und ausgesandt nach Lüneburg, auch wenn sie nicht wussten, wo der nächste Pastor herkommt und sie eine Vakanz hatten für mehrere Monate. Und daraus ist die Matthäusgemeinde Lüneburg entstanden. Das ist Antiochia, Leute. Das ist unsere Geschichte. Und die Geschichte ging weiter mit der Gründung in Barmbek Nord, Regina und mehrere Leute ausgesandt. Mit der Gründung in Bramfeld, Sven und die Hälfte der Gemeinde ausgesandt. Und ich möchte euch ermutigen, lasst uns diese Geschichte heute weiterschreiben. Lasst uns nicht uns um uns selbst drehen und immer nur schauen, was ist das, wie es für mich noch besser sein könnte, sondern lasst uns diese Geschichte weiterschreiben, sodass an anderen Orten in Hamburg und in anderen Stadtteilen Leuten von Jesus hören. Durch Alpha-Kurse, hier oder auf dem Kiez, durch persönliche Kontakte auf der Arbeit und in den Stadtteilen, wo wir wohnen und durch das Gründen von weiteren Gemeinden. Lasst uns das weiterschreiben und eine Kirche für andere sein. So, die Frage ist jetzt, wir haben jetzt einiges gesehen. Wir haben gesehen, was es heißt, eine Kirche für die Stadt zu sein, verständlich zu sprechen, der Stadt etwas zeigen, wie die Stadt sein könnte, präsent und sichtbar sein. Wir haben gesehen, was es heißt, eine Kirche für andere zu sein, sich nicht um sich selbst zu drehen, sondern diese Bewegung weiterzugehen, dass die gute Nachricht von Jesus bekannt wird. Ziemlich viele Punkte. Die Frage ist, wie werden wir lernen, so eine Kirche zu sein? Was wird uns die Kraft und den Fokus dafür geben, dass es jetzt nicht nochmal 4 To-Dos mehr und top sind und alle sind schon müde? Wie hat die Kirche in Antiochia das geschafft? Und das ist unser letzter Gedanke. Eine Kirche mit einem klaren Zentrum. Was die Kirche in Antiochia war und dann getan hat, kam aus dem, was ihr Zentrum war. Und das ist unser dritter Gedanke. Und hier kommen wir nochmal zu diesem Namen zurück, der ihnen gegeben wurde. Ja, hier in Antiochia wurden die Jünger des Herrn zum ersten Mal Christen genannt. So, der Begriff Christen ist im Griechischen der Ausdruck Christian neu. Und es gab interessanterweise damals Bezeichnungen, die ganz ähnlich waren. Zum Beispiel die Jünger des Herodes, die politische Agenda von König Herodes gut fanden, das waren die Herodianoi. Die Leute, die an Kaiser Augustus nachfolgten, das waren die Augustianoi. Und hier haben wir die Christianoi, die Christianer, könnte man sagen. So, was drückt dieser Name aus? Lass uns ein kleines Beispiel nehmen. Kennt ihr in eurem Alltag, auf der Arbeit oder im Freundeskreis, Leute, die immer nur von einer Sache reden? Vom neuesten Apple-Produkt, das bald rauskommt. Von der nächsten Serie, die sie auf Netflix schauen. Oder von dem, was ChatGPT in ihrem Alltag wieder Großartiges geleistet hat. Ich weiß, von uns ist niemand so, aber ganz ehrlich, wir kennen doch alle so diese eine Person, die so ist. So, was machen wir mit diesen Leuten? Wir geben ihnen Namen. Das sind die Apple-Jünger, die Serien-Junkies oder die KI-Opfer oder wie auch immer. Ey, das machen wir doch, oder nicht? Wir geben ihnen Namen, basierend auf der Sache, um die sie sich die ganze Zeit drehen und worüber sie die ganze Zeit reden. Und genau das passiert hier in Antiochia. Was ist das für eine Gruppe? Das sind die Christianer. Das sind Christen. Leute, die sich die ganze Zeit um diesen Christus drehen. Leute, die die ganze Zeit von diesem Christus sprechen. Leute, die die ganze Zeit überlegen, wie dieser Christus ihre Kirche prägt. Die Gemeinde in Antiochia war eine Kirche für die Stadt. Sie war eine Kirche für andere. Sie hat sich nicht um sich selbst gedreht. Warum? Weil sie sich um Jesus gedreht haben. Weil Jesus ihr Zentrum war. Und er war nicht nur ihr Zentrum so rein rational in ihren Gedanken oder ihrem theologischen Nachdenken. Nein, er war das Zentrum ihrer Theologie und er war das Zentrum ihrer Anbetung. Wann werden Paulus und Barnabas berufen? Wann wird die Gemeinde neu beauftragt? Als sie dem Herrn, als sie Jesus, dem Kyrios, dem wahren Herrscher, mit Gebet und Fasten dienen. Als sie in Anbetung diesen Jesus im Zentrum haben, auf ihn schauen, seine Schönheit sehen, überwältigt sind von dem, wer er ist. In diesem Moment spricht der Heilige Geist und sagt, und jetzt geht's weiter. Ja. Sie haben sich nicht um sich selbst gedreht, weil sie sich um Jesus gedreht haben. Sie hatten den im Zentrum, der sie so geprägt hat. So, warum dreht sich eine Kirche nicht um sich selbst, wenn sie sich um Jesus dreht? Weil Jesus sich nicht um sich selbst gedreht hat. Seht ihr, wir haben hier den Sohn Gottes, der von Ewigkeit her in der Herrlichkeit des Himmels, in der Gegenwart Gottes des Vaters war, der aber nicht gesagt hat, oh, der Status quo ist gerade richtig angenehm für mich. Das ist so toll. Ich bekomme alles, was ich brauche von Ewigkeit her und ich genieße die Liebe und Herrlichkeit des Vaters. Nein, sondern der seinen Blick auf uns gerichtet hat und der sich hat senden lassen und der losgegangen ist, der hineingekommen ist in unsere Lebenswirklichkeit, der hineinkommen will in die oft zerrissene Lebenswirklichkeit unserer Stadt. Wenn dieser Jesus im Zentrum einer Gemeinde steht, der sich hat senden lassen, der losgegangen ist und den es alles gekostet hat, dann wird eine Kirche wachsen und entstehen, die sich nicht um sich selbst dreht, sondern die sich senden lässt. Die sich senden lässt, die Teil dieser Bewegung wird. Die Gemeinde in Antiochia hatte das erlebt und begriffen. Und für uns wird es genauso sein. Wenn wir uns nicht um unsere Präferenzen drehen, sondern um Jesus, wenn wir ihn im Blick haben in der Anbetung, wie er losgeht, um uns zu gewinnen, wie er sich senden lässt bis in den Tod am Kreuz, um uns zu gewinnen und zu lieben. Leute, wie könnten wir sitzen bleiben? Wie könnten wir uns um uns drehen? Lass mich versuchen, das zum Ende mit einer kleinen Geschichte zu illustrieren. Stellt euch einmal vor, ihr lebt zur damaligen Zeit und ihr lebt in einem kleinen, einfachen Dorf, in einem Landstrich, wo so mehrere Dörfer so verteilt sind, so versprenkelt. Aber dieser Landstrich, in dem ihr lebt, ist vom Krieg bedroht. Ja, die feindliche Armee rückt an. Und diese Kriegsgefahr und diese Angst, die über euch hängt wie so ein Damoklesschwert, sie beeinträchtigt alles. Eure Lebensfreude ist weg, ihr lebt in Angst, ihr macht euch Sorgen um die Zukunft eurer Kinder. Das Leben im Dorf ist nicht mehr das gleiche. Auch euer Handel mit anderen Dörfern funktioniert nicht mehr richtig. Alle haben Angst, niemand geht irgendwo hin, jeder vermutet überall Spione. Alles ist von Angst gefangen. Aber ihr hört durch einen Boten, dass der König ausgezogen ist mit seiner Armee, um sich dem Feind entgegenzustellen. Er hat nicht gesagt, ah, dieser kleine Landstrich, komm, dieses unbedeutende Dorf, was sollte ich damit? Sondern der König ist losgezogen. So, und dann eines Nachts, ihr habt euch gerade schon schlafen gelegt in eurem einfachen Häuschen, hört ihr Hufgetrappel auf dieser kleinen Straße in eurem Dorf. Und ihr zündet eure Laterne an und ihr geht nach draußen und ihr findet einen schwer verwundeten Soldaten des Königs. Und mit letzter Kraft steigt er von seinem Pferd ab und er sinkt zu Boden und er sagt, der Kampf ist gewonnen. Der König ist gefallen. Aber er hat vor euch die Freiheit errungen. Und er kriegt die Worte gerade noch so raus und dann stirbt er an seiner Verletzung. So, und ihr steht da und ihr habt das gehört. Und es macht sich so eine langsam aber sicher, so eine unbändige Freude in euch breit, weil ihr wisst, alles ist neu. Diese Angst, die uns gefangen genommen hat, ist weg. Alles wird neu. Die Zukunft meiner Kinder, mein Leben im Dorf, die Gemeinschaft mit anderen. Alles ist neu geworden. Da ist Freiheit, da ist Frieden, da ist Liebe. Alles ist neu. So, was werdet ihr tun? Werdet ihr sagen, oh, das war jetzt richtig gut. Ich würde sagen, wir gehen jetzt alle erstmal schlafen, schlafen uns mal aus, weil ehrlicherweise die letzten Wochen, das war emotional auch sehr anstrengend mit der ganzen Angst. Und am nächsten Morgen können wir uns versammeln und dann werden wir in den schönsten und kompliziertesten Worten darüber nachdenken, was es bedeutet, dass der König in den Tod gegangen ist für uns, um uns zu retten. Und wir werden Leute beauftragen, dass sie die schönsten Lieder schreiben und wir werden als Dorfgemeinschaft singen und es wird richtig schön, aber mehr wollen wir nicht tun. Nein, wie absurd. Ihr werdet euch eure Lampe nehmen und ihr werdet losrennen mitten in der Stadt, soweit eure Füße euch tragen. Weil ihr habt es gehört, aber der Bote ist gestorben und all die Dörfer drumherum haben keine Ahnung, dass alles neu geworden ist. Und ihr werdet losrennen, soweit ihr könnt. Und von dem König erzählen, der in den Tod geritten ist, um euch frei zu machen. Leute, und genau das Gleiche ist es mit Jesus und mit Kirche. Wenn wir einen Jesus im Zentrum haben, einen König, den Herrscher des Himmels, den Sohn Gottes, der in den Tod gegangen ist für uns, um alles neu zu machen und uns frei zu machen, wie könnten wir einfach nur sagen, lass mal gemütlich beisammensitzen, schöne Lieder und komplizierte Worte finden und über unsere Emotionen reden. Wir werden losrennen mitten in der Stadt, mitten in der Nacht, in unsere Stadt hinein, in andere Stadtteile und darüber hinaus, damit diese Nachricht, dass alles neu ist, weitergeht und es zu einer Bewegung wird. So, wie werden wir zu einer Kirche für die Stadt? Wie werden wir zu einer Kirche für andere? Das ist, wenn unser Zentrum klar ist. Wenn wir wissen, um wen wir uns drehen. Wenn wir wissen, auf wen wir schauen in unserem Nachdenken und in unserer Anbetung. Nämlich auf den König, der sich hat senden lassen für uns. Und der jetzt sagt, und die Bewegung geht weiter. So, und ich möchte euch jetzt einladen, Folgendes zu tun, dass wir jetzt gemeinsam, die Band kann gern schon nach vorne kommen, dass wir jetzt gemeinsam in den nächsten Liedern das machen, als Kirche, vielleicht als jemand, der sich auch neu mit Jesus befasst, wenn dieser Jesus dich fasziniert, dann fang doch auch mal an, mit den Liedern, die wir gleich singen, zu beten. Was ich jetzt machen will mit euch, ist, dass wir diesen Jesus ganz klar ins Zentrum stellen. Und wenn wir jetzt gleich singen, dass wir ihm zusingen, dass wir ihn ehren, dass ihr vielleicht in leisen, stillen Gebeten ihm ausdrückt, was er euch bedeutet. Und wir vielleicht auch zu Punkten kommen, wo wir sagen, Jesus, wir haben uns um so viel anderes gedreht als um dich. Aber das endet jetzt und wir schauen zurück auf dich. Wir wollen uns um dich drehen und wir wollen dich im Zentrum haben. Lass uns das gemeinsam machen, wenn wir jetzt beten durch die Lieder. Okay? Danke, dass ihr uns mit reinnimmt.
Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline in einem unserer Gottesdienste begrüßen zu dürfen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cgbs.hamburg. Wir freuen uns auf dich.